Nach dem Messermord am 22-jährigen Marius durch einen Afghanen hat Kanzler Friedrich Merz den Eltern jetzt Hilfe zugesichert. Doch wird er sein Versprechen halten oder der Täter vielmehr als schuldunfähig eingestuft werden? Heute in unserem Schwerpunkt des Tages. Es ist ein trauriger Rekord. Der Missbrauch von Kindern hat in Deutschland schon wieder zugenommen. Und was ist die bittere Realität der KI-Rechenzentren, die auch in Deutschland und Österreich aus dem Boden schießen? Auf 1-Redakteurin Cornelia Kirchweger klärt auf. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Zahl der registrierten Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland ist in den vergangenen 5 Jahren deutlich gestiegen. Das zeigt das Bundeslagebild zu Sexualdelikten des Bundeskriminalamts. Die Daten wurden am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Und sie zeigen, allein im Vorjahr wurden mehr als 17.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch registriert. Laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt müssten Kinder im digitalen Raum besser geschützt werden. Allerdings ist fraglich, ob eine umfassende Zensur Kinder tatsächlich vor sexuellem Missbrauch schützen kann. Denn in der Mehrzahl der Fälle ereignete sich der Kindesmissbrauch allein über die analoge Welt. Babyskandal wegen illegaler Leihmutterschaft. Trotz des Rücktritts von Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender der CDU sieht die Bundesregierung keinen Grund für weitere derartige Maßnahmen. Das äußerte Regierungssprecher Stefan Cornelius am Montag in der Bundespressekonferenz. Dabei ist Jens Spahn nicht der einzige CDU-Politiker, der ein Kind mittels Leihmutterschaft erworben hat. Auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, ist auf diese Weise Vater geworden. Doch Streeck habe die Leihmutterschaft nie öffentlich abgelehnt, so der Regierungssprecher. Anders als bei Spahn gäbe es also kein Glaubwürdigkeitsproblem. Doch Leihmutterschaft ist in Deutschland illegal. Damit hat auch Hendrik Streeck geltendes Recht umgangen. Einige Kritiker sagen, dass die Aushebelung der Rechtsordnung nicht als Glaubwürdigkeitsproblem gesehen werde, ist ein Symbol für die Einstellung der Bundesregierung. Millionen Arbeitnehmern in Deutschland droht eine Rente unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei. Demnach ist bei mehr als jedem dritten Beschäftigten trotz Vollzeitarbeit eine Rente im Armutsbereich zu erwarten. In den 9 Bundesländern gilt das sogar für jeden zweiten. Nach dem Messermord am 22-jährigen Studenten Marius in Trier durch einen Afghanen meldete sich jetzt Bundeskanzler Friedrich Merz telefonisch bei den Eltern des Opfers. Er bot ihnen seine Hilfe an und wollte das Thema auch im Bundestag auf die Tagesordnung setzen. Laut Kritikern habe das vor allem mit der CDU-Nähe der Eltern zu tun. Doch ist vom Kanzler tatsächlich Hilfe zu erwarten? Der Vater der in einem Regionalzug in Brockstedt erstochenen 17-jährigen Anne-Marie, Michael Kirrert, glaubt das nicht. Denn auch ihm hätten zahlreiche Politiker aus Berlin Hilfe zugesagt. Doch passiert sei gar nichts. Besonders brisant, der Mörder von Marius wurde in der Psychiatrie untergebracht. Laut dem Staatsanwalt soll er psychisch krank sein. Wird auch er als schuldunfähig eingestuft? Denn in der Vergangenheit kam es nach Messermorden durch Migranten bereits häufig zu derartigen Urteilen. So hatte etwa in Eritrea eine Mutter und ihren 8-jährigen Sohn in Frankfurt am Main vor einen Zug gestoßen. Der Junge starb. Doch der Täter wurde wegen angeblicher paranoider Schizophrenie als schuldunfähig eingestuft und in die Psychiatrie eingewiesen. Als schuldunfähig gilt ebenso der Messertäter von Würzburg, ein Somalier. Er hatte 3 Frauen getötet und mehrere Menschen verletzt. Doch aufgrund angeblicher Schuldunfähigkeit wurde auch er in einer Psychiatrie untergebracht. Und auch der Messermörder eines Arztes in Offenburg wurde wegen psychischer Krankheit und Wahnvorstellungen als schuldunfähig eingestuft und sogar freigesprochen. Auch er wurde in einer Psychiatrie untergebracht. Der Vater der erstochenen 17-jährigen Anne-Marie, Michael Kirrert, sagt, dass es sich immer wieder um dieselben Taten und Täterprofile handle und auch dieselben Tatmotive, also angebliche psychische Erkrankungen. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert den aktuellen Fall um den erstochenen 22-jährigen Marius.
Der Mörder von Marius, ein 22-jähriger Afghane, ist bereits in einer Psychiatrie. Er wird bald für schuldunfähig erklärt werden. Wie hunderte Täter vor ihm, wird es so sein? Ist er nicht fähig, seine Schuld einzusehen und kommt daher in ein Krankenhaus statt in ein Gefängnis? Was bedeutet das für die Hinterbliebenen des Opfers, für seine Eltern? Was bedeutet es für uns alle, die wir sehen müssen, dass Mörder keine Strafe bekommen? Wo ist die Abschreckung? Wo ist die Gerechtigkeit? In Afghanistan würde er im Stadion hingerichtet werden und Tausende würden Beifall klatschen und jubeln. Hier bei uns kommt er in eine Kuschelzelle. Und wer kommt zu Hilfe? Friedrich Merz, der Kanzler. Er verspricht, dass sich etwas ändern soll. Wird er es tun? Wird er die Grenzen schließen und die Abschiebeflüge starten und die deutsche Polizei endlich auf die Horden loslassen mit Hilfe der AfD, die ebenso bereit steht wie die deutsche Polizei? Nein, er wird es nicht tun. Er darf es nicht tun. Er würde es nur dann tun, wenn es ihm bei den Bilderbergern oder bei WF oder der Atlantikbrücke befohlen wird. Aber dort erhält er ganz andere Befehle. Er wird viel versprechen, wie immer, und nichts halten.
Wie viele Milliarden angeblich schuldunfähige Täter die Steuerzahler jährlich kosten, das sehen Sie im vollständigen Kommentar von Stefan Magnet, exklusiv unter www.auf1.tv. Doch während tragische Mordfälle wie der des 22-jährigen Marius immer stärker zunehmen, steigt auch die Einwanderung aus dem afrikanischen und arabischen Raum nach Europa immer weiter an. Jetzt konnte sogar erstmals die Zusammenarbeit von Schlepperbanden mit linken NGOs auf dem Mittelmeer belegt werden. Die Aufnahmen wurden von der EU-Grenzschutzagentur Frontex veröffentlicht. Nach Angaben von Frontex handelt es sich dabei um ein Boot der Seenotretter Sea-Watch 5. Der Vorfall soll sich 40 Seemeilen vor der libyschen Küste nordöstlich von Tripolis ereignet haben. Die italienischen Behörden erklärten bereits die Einleitung von Ermittlungen. Sea-Watch hingegen spricht von einer Kampagne rechter Medien. Und auch in Wien ist die Nachfrage nach dem österreichischen Pass deutlich gestiegen. Allein im vergangenen Jahr wurden bei der zuständigen Behörde mehr als 14.000 Anträge eingebracht. Ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von knapp 57%. Und auch die Zahl der tatsächlichen Einbürgerungen steigt drastisch an. Im Vorjahr erhielten allein in Wien mehr als 5.000 Menschen den rot-weiß-roten Pass. Ein Plus von knapp 40%. Die mit Abstand größte Gruppe bildeten Syrer, gefolgt von Afghanen, Türken, Iranern, Serben und Ukrainern. Ein Grund für die hohen Einbürgerungszahlen könnte in den Nachwirkungen der Grenzöffnung von 2015 liegen. Viele Migranten halten sich inzwischen lange genug in Österreich auf, um erfolgreich die Staatsbürgerschaft beantragen zu können. Die Massenmigration und ihre Folgen, Themen, die die Systemmedien verschweigen, finden Sie bei freien Medien wie auf 1. Unsere Aufklärungsarbeit können Sie unterstützen unter www.auf1.tv/unterstützen. Der Freistaat Thüringen hat einen verurteilten Sexualstraftäter aus der Männerhaft in das Frauengefängnis Chemnitz verlegt. Die Person hatte zuvor von ihrem Recht auf Änderung des Geschlechtseintrags nach dem Selbstbestimmungsgesetz Gebrauch gemacht. Die Änderung war erst während der Haftzeit erfolgt. Als die Überstellung in den Frauenvollzug zunächst verweigert wurde, klagte die Person diese vor dem Landgericht Erfurt ein, erfolgreich. Und das, obwohl der Betroffene wegen sexuellen Missbrauchs zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Der strafvollzugspolitische Sprecher der AfD Thüringen, Marek Erfurt, kommentierte das wörtlich. Der Verurteilte darf über seinen Geschlechtseintrag bestimmen, die weiblichen Gefangenen hingegen nicht darüber, mit wem sie künftig untergebracht werden. Deren Schutzinteressen werden zur bloßen Fußnote dieser ideologischen Gesetzgebung. Für die verfolgten Ärzte in Deutschland und vielen weiteren Ländern Europas setzt sich der Organisator der Plattform Ärzte mit Gewissen, Christian Oesch, aktuell in den USA ein. Bei seinem Besuch in Washington hat er jetzt die US Air Force Offizierin Caroline Rocco getroffen. Sie hatte Widerstand gegen den Covid-Impfzwang beim US-Militär geleistet und ist auch Mitinitiatorin des aktuellen Films zum Thema Duty to Disobey, zu Deutsch Pflicht zum Ungehorsam. Der Film dokumentiert, wie zehntausende Angehörige der US-Streitkräfte wegen der Covid-Impfpflicht unter massiven Druck gesetzt wurden. Die Offizierin Carolyn Rocco sagt dazu wörtlich, es muss Rechenschaft geben. Wenn es keine Verantwortlichkeit gibt, wird sich so etwas wiederholen. Weiter sagt sie, Befehle müssten hinterfragt werden, wenn sie offensichtlich rechtswidrig, unmoralisch oder unethisch sind. Der Gründer der Initiative für verfolgte Covid-Kritiker, Christian Oesch, kommentiert das Treffen mit der standhaften Offizierin. Begegnungen wie diese würden zeigen, dass es sie noch gibt. Menschen mit Rückgrat, Gewissen und unerschütterlicher Integrität. Menschen, die bereit sind, für Wahrheit und Gerechtigkeit nahezu alles zu riskieren. Zuvor hatte er etwa bereits die republikanische Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna getroffen, die die Initiative für die verfolgten Ärzte in Deutschland unterstützen will. Der weltweite KI-Boom verschlingt riesige Mengen Strom und Wasser. Zwischen Tech-Konzernen und Bürgern entsteht bereits ein brutaler Wettbewerb um Ressourcen. Während Google, Meta, Amazon und Co. Milliardengewinne einfahren, tragen Gemeinden und Anwohner die Lasten. Von Bodenversiegelung, Wasserknappheit, höheren Stromkosten bis hin zu Lärm und sogar Gesundheitsrisiken. Vom österreichischen Kronsdorf bis nach Wyoming in den USA vernetzt sich bereits der globale Widerstand. Die Politik steckt in der Zwickmühle zwischen digitaler Souveränität, Klimazielen und Bürgerzorn. Über diese brisante Entwicklung spreche ich heute mit meiner Kollegin Cornelia. Servus Cornelia, grüß dich.
Bernhard.
Hallo im Studio. Ja. Cornelia, letzte Woche hat es im oberösterreichischen Kronsdorf massive Bürgerproteste gegeben gegen das im Bau befindliche Datenzentrum von Google. Warum eskaliert dieser Widerstand gerade jetzt so? Was ist da los?
Ja, Google hat wie bei all seinen Datenrechenzentrenprojekten eine Salamitaktik angewendet und jetzt plötzlich wurde bekannt, dass das Zentrum im Endausbau nicht 150 Megawatt, sondern 500 Megawatt Kapazität haben soll. Das entspricht dem Stromverbrauch von 900.000 Haushalten, beziehungsweise saugt es ein Drittel des oberösterreichischen Stromverbrauchs ab. Das war der Auslöser, wo dann die Leute nochmal auf die Straße gegangen sind. Die Bürgerinitiative in Kronsdorf gibt es ja schon länger. Und mit diesem Endausbau auf 500 Megawatt wird Kronsdorf das größte Google-Datenrechenzentrum in Europa. Schätzungsweise sind die Investitionskosten, die sind geheim, aber man schätzt, das sind über 1,5 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen aber nur 100 Arbeitsplätze. Das ist auch ein Grund, warum die Leute sich aufregen. Und es werden 50 Hektar wirklich wertvolles Ackerland verbaut. Und zusätzlich, da komme ich dann genauer darauf, braucht man für den Ökostrom, für den Google sich verpflichtet hat, neue Windräder. Die werden da jetzt im Müllviertel gebaut. Und noch etwas, diese Datenrechenzentren werden extrem heiß, die müssen gekühlt werden. Was macht Google? Holt sich 200 Liter Wasser pro Sekunde aus der Enz. Damit werden die Türme gekühlt und dieses Wasser wird aber dann mit 30 Grad Erwärmung wieder zurückgeleitet in die Enz. Das heißt also, man macht aus der Enz einen Swimmingpool, einen wohltemperierten. Und weil Google diese Salamitaktik angewendet hat, immer für Teilbereiche eine Genehmigung einzuholen, wurde kein Gesamtgutachten abgegeben. Das bekritteln auch die Bürger. Und außerdem ist noch etwas, es gibt in Österreich eine Gesetzeslücke, dass Datenrechenzentren nicht unter Industrieanlagen fallen und deshalb keine Umweltverträglichkeitsprüfung brauchen. Die ist auch weggefallen für Google. Wie hat das angefangen? Es gab Geheimgespräche mit Google. Google will das. Es werden immer Vorverhandlungen geführt mit den zuständigen Politikern, Ansiedlern, Bürgermeistern und so weiter.
Wie lange hat sich das schon hingezogen?
Ja, 2008 hat Google dann plötzlich das Areal gekauft. Da hat dann der Herr Landeshauptmann Büringer ist an die Öffentlichkeit gegangen mit dem Google-Sprecher und hat das als super Projekt angekündigt. 2008. 18 Jahre ist nichts passiert. Warum nicht? Weil Google eine Strategie verfolgt. Die kaufen große Areale, die zusammenhängen, weil die braucht man für diese Datenzentren. Die müssen aber strategisch gut liegen, möglichst neben einem Fluss oder einem See. Und es braucht die Anbindung an ein Umspannwerk und das ist gleich daneben in Ernsthofen. Das heißt also, Google hat hier einen super Deal gemacht mit diesem Areal und nutzt das natürlich auch mit Maximalkapazität aus. Spatenstich erfolgte heuer im April. auch auf Druck der Landesregierung. Aber warum hat Google so lange zu gewartet? Weil jetzt genau der Punkt ist, wo diese KI-Rechenzentren dringend notwendig sind und man in Oberösterreich natürlich das haben will und haben muss, weil die EU ja auch die Souveränität der Digitalisierung vorschreibt. Jetzt ist alles glatt gegangen, die Wasserrechtsgenehmigungen, die Baugenehmigungen, alles wunderbar durch und jetzt wird gebaut, was das Zeug hält. Und nachdem eben gewisse Dinge jetzt erst publik geworden sind, sind die Bürger wieder auf die Straße gegangen. Was sagen sie? Sie haben keine Ahnung, wie die Verträge geschlossen wurden. Sie wollen, dass die Verträge offengelegt werden. Das erinnert uns an die Pandemie, wo die Frau von der Leyen mit Pfizer per SMS ihre Verträge gemacht hat. Sie kritisieren die Salami-Taktik, weil Google eben mit diesen Splitterprojekten alle Genehmigungsverfahren für eine Gesamtheit umgangen hat. Da geht es um Umwelt, um Lärm, um den Verkehr und um das Mikroklima. Man soll ja nicht vergessen, dass diese Anlagen Wärme ausstrahlen und in dieser Region dort das Klima verändern können durch die Temperaturzunahme. Und man wirft auch vor, es dürfte Gefälligkeitsgutachten gegeben haben, was die Erwärmung der Enz betrifft. Weil das ist nicht ohne. Also die Ökologie der Fische. Die Fische haben einen super Stress in dieser aufgewärmten Brühe dann. Und sie fordern strenge Limits für die Grundwasserentnahme, denn man darf eins nicht vergessen, Google holt sich das Wasser aus den Brunnen entlang der Enz. Und das heißt aber wieder 200 Liter pro Sekunde. Der Grundwasserspiegel wird sinken, so sicher wie das Amen im Gebet.
Das vollständige Aufdeckergespräch mit Cornelia Kirchweger finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Unsere Aufklärungsarbeit können Sie unterstützen über das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.